Als Menschen fallen wir oft mit uns selbst. Soll ich nicht? Wir haben verschiedene innere Anteile und die verhandeln ständig miteinander. Im Business verhandeln wir auch mit anderen. Und da ich viele Trainings im Bereich Verhandlungstechniken gebe, haben wir das Thema Verhandeln heute in dieser Podcast-Folge beleuchtet. Auch mit aktuellen Beispielen der Verhandlungen zwischen Donald Trump und der EU.
Aktiv zugehört. Insights aus Coaching und Therapie. Der Podcast mit Frauke Niehus und Timo Schlage.
Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge. Und heute geht es um das Thema Verhandlungstechniken. Und da bin ich auf jeden Fall die Fragestellerin, weil ich bin wirklich, wirklich schlecht im Verhandeln. Und Timo, deswegen würde ich den Podcast heute gerne mal so gestalten, dass ich sagen würde, wenn ich jetzt als Coachie zu dir kommen würde und sagen, ich bin so schlecht im Verhandeln, was würdest du mit mir machen? Welche Tipps hättest du für mich?
Ich würde erstmal versuchen zu unterscheiden, geht es wirklich um Coaching? Da gebe ich keine Tipps. Da helfe ich dir, zu deinen Lösungen, zu deinen Ressourcen zu finden und die Blockaden zu lösen. Oder geht es um Training? Das ist was, wo ich vermeintlich mehr weiß und dieses Wissen halt vermittle. Das heißt, wenn du jemand bist, der schon 10 Verhandlungstraining und 20 Bücher hinter dir hast und stellst fest, wenn in einem gewissen Kontext du verhandelst und auf einmal auf dieses Wissen nicht zugreifen kannst, dann ist es Coaching. Was brauchst du, um auf dieses Wissen zugreifen zu können, was ja eh schon gespeichert ist? Wenn du aber mental gut drauf bist und einfach sagst, ich habe noch nie verhandelt oder wenn, dann war es immer richtig schlecht, was gibt es denn da für Verhandlungstechniken, dann ist das eher etwas in dem Bereich Training, wo ich dann Tipps, Hinweise gebe, bis hin zu Ghost Negotiations, wo ich eben nämlich im Hintergrund agiere, bei Konzernen oder im M&A-Bereich, dann eben der Backup zu sein, was man im nächsten Schritt macht und wie weit man geht.
Mhm. Wunderbar. Also nehmen wir mal an, rein hypothetisch, ich bräuchte beides. Was sind deine wichtigsten und hilfreichsten Tipps? Welches Wissen findest du ganz wichtig bei Verhandlungen? Was ist so eine Grundausstattung?
Also wichtigster oder die beiden wichtigsten Punkte, die ich nennen würde, und da kommt der Coach halt eben auch durch. Ich habe ja alles am eigenen Leib erlebt, 7 Jahre Asien, 2 Jahre USA und die internationalen Verhandlungstrainings, wo ich auch in der ganzen Welt unterwegs bin. Ich glaube, der eine ganz wichtige Punkt ist der eigene gute Zustand. Wenn ich da hinkomme und mein Kind im Krankenhaus liegt und meine Partnerin sich gerade trennt und ich sonst noch irgendwelche Sorgen gerade habe und ich es nicht schaffe, das alles, was total verständlich wäre, außen vor zu lassen, dann schiebe ich lieber. Also ich muss einfach da richtig fit sein, wenn es um so viel Geld geht. Und das Zweite, was ich wichtig finde, was natürlich auch von der Gegenseite ausgenutzt werden kann, ist einfach der gute Kontakt, den man aufbaut. Was jetzt heute zu Zeiten von Zoom und Teams, anstatt wie vor Corona, man fliegt überall hin und setzt sich zusammen, schwieriger ist, weil zu sagen, komm, nach unserem virtuellen Verhandlungscall, geh nochmal zusammen Mittagessen virtuell, macht eben heute keiner mehr. Das heißt, dieses Miteinander Kontakt aufbauen ist eben noch schwieriger geworden. Oder man geht eben komplett ohne das Menschliche raus, was ja bei so Ausschreibungen auch oft der Fall ist, dass es dann nur noch um die nackten Zahlen geht. Und das macht es dann natürlich schwieriger, weil viel mehr vergleichbar und weniger andere Faktoren reingehören.
Genau, ne? Also weil sozusagen dann nur die nackten Zahlen da sind, die nebeneinander gelegt werden. Und spannenderweise hast du jetzt als erstes 2 Sachen genannt, die die Rahmenbedingungen definieren. Wie ist mein Zustand und wie sind wir im Kontakt? Das heißt, es sind 2 Dinge, das ist praktisch wie so ein Nährboden, wie ein Fundament, was ja auch die ganze Verhandlung überspürbar ist und trägt oder halt eben auch nicht trägt, je nachdem, in welchem Zustand man ist. Und wie so eine Mediatorvariable einen ganz großen Einfluss auf alles Weitere nimmt.
Mit dem Unterschied, dass ich als Mediator ja allparteilich bin und als Verhandler ja ganz klar, also der Engländer oder der Amerikaner sagt es ja auch ganz klar, nicht I want, sondern in my role, also in meiner Rolle als Einkäufer, als Vertriebler, ist es meine Aufgabe, Geld zu sparen.
Und ja, wir haben hier ein Missverständnis. Ich meinte Mediatorvariable aus der Forschung, also eine Drittvariable, die das Verhältnis von 2 anderen Variablen beeinflusst.
Okay, perfekt.
Aber lieb, dass du mich so bestätigst und direkt überlegst, was kann ich gemeint haben. Nee, also dass ich meinte es jetzt hier mit Mediatorvariable so, das ist eine Variable, die auf das Verhältnis zwischen zwei anderen Variablen Einfluss nimmt und eventuell auch ja, Dinge ganz in eine ganz andere Bahn lenken kann. Genau, und das heißt, es sind Rahmenbedingungen, das ist ein Nährboden. Und als wir uns mal unterhalten haben, da hast du auch noch andere spannende Sachen gesagt, die man jetzt wahrscheinlich teilweise noch mehr diesen klassischen Verhandlungstechniken zurechnet. Und zwar hast du davon gesprochen, dass es darum geht, inwieweit lässt man den anderen sozusagen definieren, das Feld, das Spielfeld bestimmen und dass man sich niemals auf die Mitte einigen sollte.
Genau, das war, glaube ich, damals, als wir uns getroffen haben, als gerade dieser sogenannte Deal zwischen Trump und von der Leyen geschlossen worden ist, wo er sagte 30% und dann aber diese 30% als Spielfeld genommen worden sind. Er hätte ja auch sagen 50% oder sie hätte sagen können -10% oder 30% in die andere Richtung. Sie hat aber, also ich war nicht dabei, ich kann nur mutmaßen, in dem Fall hat sie bei der Zollverhandlung dann diese 30% einfach akzeptiert und sie haben sich innerhalb des Rahmens zwischen 0, wo sie für gefeiert worden wäre in Europa, und 30, wo sie wahrscheinlich sofort hätte zurücktreten müssen, irgendwo einen Platz gefunden. Und es kann Zufall sein, ich glaube es aber nicht, dass es automatisch die Mitte geworden ist. Also auch das ist was ich jungen Einkäufern oder Vertrieblern in der Verhandlung mit als erstes mitgebe. Warum die Mitte und warum dieser Rahmen? Also als allererstes den Rahmen überprüfen. Ich will nicht sagen angreifen, weil das klingt wieder so hart und ist auch nicht mein Verhandlungsgegner, sondern mein Verhandlungspartner. Aber diesen Rahmen überprüfen. Wie kommen Sie auf 30%? Warum glauben Sie, dass wir als Europa Ihnen nicht auch Zölle aufdrücken könnten? Und dann kann man ja erstmal darüber reden, wie überhaupt dahin kommt. Oder man kann auch eine Benchmark finden. Wie ist das mit Zöllen in der anderen Welt? Ja, zum Beispiel ein paar Tage bevor dieser Europa-Deal getroffen worden ist mit dem Vereinigten Königreich einen Abschluss über, 10% getroffen. Dann wäre das für mich das Spielfeld gewesen in der einen Richtung. Denn warum sollte in Europa, was viel größer ist als England, schlechtere Bedingungen bekommen als England? Das heißt, Schritt 1 oder Tipp 1 wäre neben den beiden Zustand und Kontakt, würde ich jetzt sagen, den Rahmen und dort sich eben nicht den Rahmen aufzwängen lassen. Das macht ein Industrieverhandler ganz oft. So, wir wissen ja, Einkauf, wir alle müssen uns weiter optimieren und wir haben das Ziel, bei unseren Lieferanten alle 5% Preisnachlass zu bekommen. Dann ist der Rahmen 5%. Du so, Mist, ich wollte den Preis eigentlich erhöhen als Verkäufer. So, das heißt, muss man diesen Rahmen. Ja, Moment, aber die Inflation ist ja 2%. Wir müssen doch eigentlich um inflationsbereinigt den Preis zu halten, schon mal 2% sein. Also das ist ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, ganz oft vergessen wird.
Und das heißt, ich lasse meinen Verhandlungspartner eine a priori Bedingung setzen oder die Verhandlungsgrundlage bestimmen. Er bestimmt das Spielfeld, er definiert die Größen und dann kann ich mich da nur noch einfügen und es als Erfolg feiern, wenn ich das ein bisschen verändere.
Genau, und dann ist man halt in der passiven Rolle und kann sich dann freuen auf dem vorgegebenen Spielfeld, was natürlich in die Bedingungen des Verhandlungspartners einzahlt, nicht auf die eigenen, dann eben da noch irgendwo abzuschließen. Und dann bitte nicht die Mitte, sondern fragen, warum sollten wir uns in der Mitte treffen und nicht genau bei meinen Wünschen. Mhm. Also das ist ja auch nochmal ein Hintergrund, der da noch sehr gut mit reinspielt.
Ja, und ich meine, wenn man sich genau in der Mitte trifft, dann heißt das ja eigentlich, ist es relativ frei von inhaltlichen Überlegungen höchstwahrscheinlich.
Genau. Es ist weit verbreitet, also jetzt, wenn es nicht professionelle Verhandler sind, wenn man jetzt, keine Ahnung, mit einem Handwerker spricht und, keine Ahnung, da sind noch 1.000 Euro, die Zusatzkosten hinherkommen oder irgendetwas. Ich würde mal sagen, von allen Nicht-Profi-Verhandlern, 8 oder 9 von 10 Personen sagen, ja, Mitte ist doch fair, ist doch genau, was für beide passt. Aber deswegen ist es so wichtig, diesen Rahmen eben vorher zu definieren.
Absolut. Und du hast noch was eingebracht, nämlich man ist in der passiven Rolle. Das heißt, wenn wir den anderen den Außenrahmen bestimmen lassen, dann können wir eigentlich nur noch reagieren. Was hast du da für Tipps? Wie kommt man in die aktive Rolle und raus aus dieser reaktiven Rolle?
Also man könnte ja meinen, dass der als erstes einen Rahmen definiert, dann gewonnen hat. Und das ist an dem, was ich eben gesagt habe, wäre es ja auch richtig. Aber es war ja nur der erste Tipp von ganz vielen. Ich rate meinen Verhandlern immer, möglichst nicht den ersten Preis zu nennen, sondern den anderen von seinen 30% mit Argumenten weiter vor sich herzutreiben Und dann ist bei irgendwann bei den 10, die England zahlt. Und dann sagt man, ja, wir sind ja doppelt so groß wie England. Dann sagt man, hab so viel Zölle wie England. Okay, ist mal bei 5. Und wenn man dann alles ausgereizt hatte, den Argumenten, sagt man, okay, also 5% sind wir jetzt, dass sie 15 Zoll erhöhen wollen. Ich habe mit meinem Minister besprochen, dass wir eigentlich 10% Zölle erhöhen, weil es gibt die und die Stoffe, die USA dringend braucht für ihre Server und ihre aktuellen Waffen, die aus Europa kommen und ohne die können sie ja gar nicht arbeiten. Also wir hatten eigentlich vor, 10% die Gegenrichtung zu setzen. Und dann haben wir das Spielfeld von US-Zölle, die von 30 runter auf 5% sind versus 10%, die wir erhöhen wollen.
Das heißt, du handelst die Person so weit, wie es geht, runter, während sie denkt, wir sind auf ihrem Spielfeld. Und dann setzt du sozusagen deine Gegenmarke und dann hast du eigentlich so einen zweistufigen Prozess, erst das rausholen, was rauszuholen ist und dann zu sagen, das akzeptiere ich aber nicht, weil mein Spielfeld war ein anderes und dann einigen wir uns da nochmal irgendwo.
Und selbst wenn wir uns dann auf der eben zerschollenen Mitte treffen würden, dann würde USA keine Zölle bekommen und Europa würde 2,5% Zölle bekommen, weil ja das Verhandlungsfeld 5% für USA und 10% für Europa sind. Also das wäre eine Technik, die wir da nehmen könnten, aber auch das ist natürlich endlich, weil die Gegenseite natürlich genauso ihre Verhandlungstrainings und Techniken hat. Deswegen, was ich ganz oft in Verhandlungen, wenn man denkt, und jetzt geht's nicht weiter, kann natürlich sagen, also ganz klar ist, der eine freut sich, der andere weint, dann ist es ein Verhältnis, ein Ergebnis, was nicht gut ist oder nicht gerecht oder nicht ausgewogen ist. Wenn es aber jetzt bei beiden so ist, dass es ungefähr, dass beide sich gleichzeitig ärgern oder noch besser, beide freuen sich gleichzeitig, dann hat man eher was gewonnen. Ist auch eine Frage, ist das eine einmalige Sache, wie ich kaufe eine Immobilie und sehe den Verkäufer nie wieder? Oder ist das etwas, wo wir einfach ganz, ganz lange zusammenarbeiten? Also gerade im Automotive oder Chemie gibt es einfach Lieferanten, wo du weißt, um die kommst du nicht drumherum. Und gleichzeitig gibt es Kunden, die so groß sind, um die kommt der Lieferant auch nicht drumherum. Also beide wissen, man muss sich treffen irgendwo. Und wenn man jetzt mit allen fiesen Tricks den anderen so fertig macht, dass der nur noch darauf wartet, einem irgendwie auswischen zu können, ist ja auch nicht gewonnen. Deswegen sage ich immer, versuch doch, das Verhandlungsfeld noch breiter zu machen. Nicht nur, was die Preise angeht, die ich eben beschrieben habe, sondern auch, was sind denn sonstige Komponenten, die wir reinbringen können, die dem einen nicht wehtun, dem anderen aber echt helfen. Also zum Beispiel, wenn jetzt der Lieferant und sein Kunde verhandeln und der Kunde hat, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal einen Supermarkt in Deutschland mit ganz vielen Filialen und ein paar größeren zentralen Lagerflächen. Dann ist ja die Frage, bringt der Lieferant das an einen Ort und der Supermarkt bringt es von dem Ort an seine Hauptlager und verteilt es von da aus? Oder bevor der Lieferant 8 LKW zum gleichen Ort schickt, vielleicht kann der ja auch direkt in die Zwischenlager liefern. Oder Zahlungsmodalitäten. Ich habe ja meine berufliche Laufbahn in der Touristik begonnen. Und das war halt, auch wenn die Margen immer enger wurden, aber das war ein großer Vorteil für einen Reiseveranstalter. Damals war ich bei TUI, dass halt die Leute im Winter ihren Sommerurlaub und den nächsten Mainzurlaub gebucht haben und schon sofort bezahlt haben, zumindest die Hälfte. Das heißt, wir hatten richtig viel Liquidität. Und andere, die haben halt eben wenig Liquidität. Das heißt, da könnte man auch sagen, wenn ich das Geld sowieso jetzt nicht gut anlegen kann, okay, dann kommt doch nochmal 1% auf mich zu und dafür gehen wir von 10 Tagen Zahlungsziel auf 30 oder auf 60 hoch. Das sind Sachen, wenn die dem einen nicht wehtun und der andere sagt sich, boah, super. Also wenn ich hier von 10 Tage auf 60 Tage komme, spare ich bestimmt 2,5% des Wertes, weil ich das sonst irgendwie teuer refinanzieren muss. Und von diesen 2,5% gebe ich 1% an meinen Geschäftspartner ab. Dann wäre das ein klassisches Win-Win.
Okay, und hätten wir dann sozusagen noch einen Benefit reingegeben. Jetzt hast du eben das Beispiel gebracht zwischen Trump und von der Leyen und hast auch schon auf die Unterschiede zwischen den Verhandlungen zwischen Amerika und Deutschland und Amerika und Großbritannien hingewiesen. Jetzt gehe ich ja mal davon aus, dass jemand, der in der Politik weit gekommen ist und einen ganzen Stab hinter sich hat, eigentlich vertraut ist mit Verhandlungstaktiken und darin auch wirklich firm ist. Was glaubst du, wie hat Trump das geschafft, das so zu überrennen? Und glaubst du, dass diese Verhandlung auch nach klassischen Prinzipien, wie du den Leuten rätst, funktioniert hast? Oder ist da nach anderen Spielregeln gespielt worden?
Es gibt die sogenannte Madman Theory. Und ich unterstelle, dass sowohl Trump als auch Putin genau diese Strategie fahren und halt nicht berechenbar sagen kann, was genau passiert dann, sondern auch dieses Statement, was Putin, dieses 2-Stunden-Video, was er vor 1-2 Jahren veröffentlicht hat, wo er erstmal ein Jahr nur die Geschichte Russlands erzählt hatte, wo alle denken, der ist doch irgendwie im Altersheim und hat gerade zu viel Wodka getrunken, dass er da so ein Zeug rumlabert. Nein, der ist topfit, der Mann. Der, genauso wie Trump, man erzählt irgendetwas, um zu denken, man ist unberechenbar. Wo war ja Hilfe? Also diese Schreckensszenarien, die wahrscheinlich bei der europäischen Verhandlungsart durch den Kopf gegangen sind. Was passiert, wenn ihr sofort die Ukraine-Hilfe, die Waffen zurückziehen? Was passiert, wenn ihr alle Soldaten aus Europa abziehen? Was passiert, wenn die, keine Ahnung, unsere Fabriken europäischer Konzerne in den USA schließen? Das hätte man einem Barack Obama nie zugetraut. Aber einem Trump traut man es zu. Und das, glaube ich, ist auch ein ganz starkes Schwert in seiner Verhandlung, das halt ihm keiner vorhersehen kann.
Ja, und dass man immer mit dem Schlimmsten rechnen muss und sich dadurch natürlich auch unter Druck fühlt, ne? Und eigentlich agiert er ja immer so, als ob man eben nicht langfristig aufeinander angewiesen ist.
Genau. Und dadurch habe ich natürlich eine ganz andere Stärke in der Verhandlung. Und was eben auch noch hinzukommt, ist ja der Unterschied, ohne es bewerten zu wollen, aber einfach von der Vita her. Auch da kann man wieder sagen, der viel geerbt und bla und blub, aber er ist halt Unternehmer. Er hat viel Geld investiert, ob man das anders und besser hätte machen können, haben wir dahingestellt. Aber er kommt eben aus der Wirtschaft, wo man ständig verhandelt. Und Politik sind ja auch Verhandlungen, aber andere Art von Verhandlungen. Da geht es ja ganz oft um einen Kompromiss und man mag sich noch und der stimmt bloß nicht gegen einen, wenn ich jetzt dann Senator oder Ministerpräsident werden möchte. Insofern, ich bin sicher, dass eine von der Leyen auch gut verhandeln kann, aber auf einer anderen Ebene. Und ich glaube einfach, Politiker haben ihre Stärken und Wirtschaftsmenschen haben ihre Stärken. Und in der Kombination mit der Wirtschaftsmacht der USA, in Kombination mit dieser Madman Theory und mit der Tatsache, dass Europa eben auch nicht mit einer Stimme spricht. Also auch da hätte man ja als Europa, also eine Verhandlung in der EU geht über mehrere Jahre. Oder auch die großen, also den größten, den ich mal mit begleitet habe, waren 1,2 Milliarden. Da haben wir auch 18, 19, 20 Monate verhandelt, halt durchgegangen ist. Auch da kann ich nur mutmaßen, weil ich war nicht dabei. Aber grundsätzlich, oder andersrum, wäre die EU ein Unternehmen, hätte sich von der Leyen mit ihren Regierungschefs zusammengesetzt oder Wirtschaftsministern und ein paar externen Beratern und geguckt, was sind denn Argumente, um nicht zu sagen Waffen, die wir in der Hand haben. Also was sind die Exportgüter Europas, ohne die die US-Wirtschaft gar nicht weitergehen kann? Was sind Sachen, die wir androhen könnten, was man natürlich nicht in der Verhandlung androht? Aber man kann ja mal einen Presseartikel launchen, wo es darum geht, oh, Gremium so und so hat herausgefunden, dass mit diesen 15 Exportgütern, wenn die von Deutschland nicht geliefert werden in die USA, die und die Industrien oder die und die Produkte nicht mehr produziert werden können. Dann lesen das die Amerikaner und geben das eben auch an Trump entsprechend weiter. Das hat mir halt gefehlt. Das ist so ein bisschen taktieren außenrum, was kann passieren. Und da schließt sich ja auch die Brücke wieder zum Coaching. Also was passiert im Coaching, wenn ich nichts ändere?
Ja. Ich will mal gerade einmal ganz kurz noch rein, weil das ist auch noch ein spannender Aspekt, ne? Weil wir sozusagen, du hast gesagt, es gibt unterschiedliche Verhandlungsfelder, unterschiedliche Verhandlungsarten. Es gibt politisches Verhandeln, es gibt unternehmerisches Verhandeln. Und hier sind jetzt sozusagen die Spielregeln geändert worden, aber nur einseitig. Und eigentlich spielen die auf verschiedenen Verhandlungsfeldern mit verschiedenen Dynamiken. Und das ist auch nochmal eine spannende Sache. Wie reagiert man darauf?
Wenn ich das kurz ergänzen darf, und deswegen ist ein Unternehmer wie ich, auch wenn ich einen Coaching-Hintergrund habe, in der Politik sicherlich nie erfolgreich, weil ich halt viel zu starken Zug zum Tor habe und einfach auch das Ergebnis möchte und eben auch gucke, wie kann man es ausreizen und das eben zu erreichen, wohingegen halt in einer Partei, wenn man guckt, neues Kabinett und der braucht ja auch einen Posten, wollen wir aber hier nicht, was braucht unser Koalitionspartner, das ist ja viel mehr auf Miteinander, dass man da bloß keinem auf die Füße tritt. Insofern ist das schon, das ist halt schwierig, also dass es wirklich zwei ganz verschiedene Felder sind, bin ich bei dir.
Und da das vielleicht auch hier nochmal klar zu machen, ne, du hast jetzt gerade Tipps für ein bestimmtes Feld gegeben und dass man auch wirklich immer guckt in Verhandlungen, in welchem Feld befinde ich mich, in welcher Beziehung sind wir miteinander, was wollen wir miteinander, welche Werte zählen hier. Und das ist ja auch eine Sache, ne? Die sind von Trump umgeschmissen worden und die EU ist diesen Wandel nicht wirklich mitgegangen und hat ihn vielleicht noch nicht wirklich begriffen. Ich habe mal zwei Fragen, wir kommen gleich zum Coaching. Und zwar, wir haben ja auch im Coaching, doch schon eine Frage eher da, auch häufig Leute, wo es große Statusunterschiede gibt. Und was hast du für Tipps für Menschen, die in eine Verhandlung gehen, wo sie im Status weiter unten stehen oder deutlich weiter unten stehen als ihr Verhandlungspartner, vielleicht ein Vorgesetzter? Was können die machen und worauf müssen die achten?
Auf sich selbst. Denn in der Tat ist es so, ich habe lange in Asien gelebt und gearbeitet, wo halt Status unglaublich wichtig war. Also nie vergessen, das war eine meiner ersten Pressekonferenzen, wo ich mit dem Taxi hingefahren bin. Und mein asiatischer Kollege sagte, oh, bloß nie wieder, was ist denn los? Und ich dachte, will der mir jetzt sagen, hier wegen Reisekosten und so, es regnet, soll ich da 3 Kilometer laufen? Aber das meinte er gar nicht. Er meinte, bei uns fährt man nur Taxi, wenn die Firma kurz vor Insolvenz steht, dass man sich keinen Fahrer mehr leisten kann. War damals so. Auf dem Level fuhr man eben kein Taxi mehr. Da sind die Leute inland für eine halbe Stunde Business Class geflogen, nur damit sie bloß keine in der Economy-Schlange. Das heißt, also das sind halt so Statusetikette, würde ich mal sagen. Zu meiner Zeit waren noch Visitenkarten und Titel sehr, sehr wichtig. Die vergessen sich dann in die USA, ging International Key Account Manager und ich bin vor Stolz fast geplatzt. und heute hat ja schon jeder, also Berufseinsteiger nennt sie ja schon Marketing Expert und hat im Jahr noch, vor einem Monat noch in der Uni gesessen. Insofern glaube ich also, dass diese Statusunterschiede weniger geworden sind, auch jetzt mit dem Duzen in Deutschland, was sich mehr und mehr durchsetzt. Also ich würde tatsächlich, wenn der Statusunterschied da gegeben ist, in diesem Coaching-Teil arbeiten. Was brauchst du, lieber Klient, auch wenn du jetzt jünger bist, weniger verdienst, kleineres Auto fährst oder was auch immer noch ein Punkt ist, auch wenn es die Welt nicht hören mag. Mann und Frau sitzen dann 3 Herren mit grauen Haaren da und dann kommt die Dame rein, egal wie konservativ sie gekleidet ist. Es ist einfach irgendwie in einigen Branchen zumindest noch anders. Und da würde ich tatsächlich an dem Umgang mit sich selbst des Klienten arbeiten, Selbstbewusstsein, Klarheit, Abgrenzung von dem und dem finden.
Mhm. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, also ich habe eine Verhandlung vor mir, ich weiß, was ich machen muss, ich weiß, wie ich mich verhalten sollte, ich habe diese ganzen taktischen Methoden und das ganze taktische Wissen, das kenne ich eigentlich, aber ich traue mich dann immer nicht, es umzusetzen. Was würdest du machen?
Das ist wiederum auch Mentaltraining auf der 1-zu-1-Arbeit. Welche Ressourcen brauchst du, das und das zu tun? Wo hast du es schon mal geschafft? Oh, auf dem Flohmarkt, als ich mit 5 Jahren mein Fußball oder mein Kinderfahrrad verkauft habe und einer wollte mir nur 1 Euro geben, dem habe ich aber gesagt, wie toll das Fahrrad ist. Also dann ist ja dieser Moment zu sagen, ich stehe für mich und für mein Produkt ein, diese Erfahrung ist ja irgendwo unwiderruflich gespeichert in dem Klienten. Und die gilt es eben wieder auszubuddeln und zu reaktivieren.
Also wie finde ich den Zugang?
Zu fragen, was brauchst du? Also ich nehme gar nicht mit dem Bodenanker, schau mal da vorne die Szene, wo du und dein Verhandlungspartner da sitzen und es bist nicht du, sondern eine Schauspielerin, die sehr ähnlich sieht und die wirkt gerade so ein bisschen unsicher. Welche Ressource braucht denn diese Person? Die braucht mentale Stärke oder sonst irgendetwas. Und dann frage ich dich als Frau, wann hast du diese Ressource schon mal erlebt? Und dann suchen wir die und vernetzen die Erlebnisnetzwerke. Ich würde aber gerne den Punkt ergänzen, den du eben angesprochen hast. Es ist mehr als nur Taktik und Strategie. Denn wenn ich das anerkenne und wenn ich meinen eigenen Zustand gefunden habe und ich mache das oft auch mit Körperankern, also oder Bodenankern. Viele meiner Klienten gehen dann vor einer Verhandlung kurz auf Toilette, stellen sie auf den Bodenanker drauf und gehen in die Situation rein, wo sie genau diese Ressource erlebt haben und gehen dann mit der Ressource rein in die Verhandlung. Wichtig ist aber auch, was wirklich auch unter Profiverhandlern ganz oft falsch gemacht wird. Man startet ja oft mit einer Vorstellung, Präsentation, entweder wie ist mein Unternehmen oder was ist bei uns gerade passiert oder wo stehen wir gerade am Markt. Und ganz viel nutzen das als, ach, du hast noch 5 Minuten, wo du dich zurücklehnen und ausruhen kannst, weil noch geht's ja nicht los. Oder tuscheln noch, echt 2,5, schafft man nicht 2,8%? Und in diesen 5 Minuten wird so viel wichtige Informationen preisgegeben vom Gegenüber. Oh, wir bauen neues Werk da und da. Wir haben gerade im HR-Bereich den und den Change-Prozess. Wir schalten gerade um von der Technik auf die Technik. Denn dann kann ich ja, und das ist das nächste Wichtige in dem Rahmen und den sonstigen Sachen, die ich mit anbieten kann, dann kann ich ja im Kopf des Kunden Lösungen finden. Also wenn ich weiß, die bauen ein neues Werk in, keine Ahnung, Mexiko, dann zu sagen, ach super, also Mensch, in Deutschland mit den Lohnkosten kann ich jetzt leider nichts mehr im Preis machen, aber das Werk in Mexiko, was sie bauen, was ich als Profi durch vorher schon rausgefunden habe, dass das geplant ist, ist gar nicht mal so weit weg von unserem Werk in Mexiko oder in den USA. Und wir können ihnen da vielleicht die Sachen günstiger oder schneller oder anders hinliefern. Das heißt, wir kommen dann mit individuellen Lösungen raus. Und das ist für mich der entscheidende Punkt, dass wir später nicht vergleichbar sind. Denn wenn mein Verhandlungspartner mit 3 Leuten verhandelt, bei dem einen kriegt er 5%, beim anderen kriegt er 8%, beim nächsten kriegt er 10%, dann ist ja klar, wo er hingeht. Wenn er aber rausgeht, ja, bei dem kriegen wir jetzt nicht den höchsten Preis, aber wir kriegen das Zahlungsziel um 50 Tage erhöht, wir kriegen die Lieferungen gleich in unsere Zwischenläger und für unseren neuen Standort, da habe ich ein super Angebot bekommen, denn auch da muss man sich reinversetzen, auch der Verhandlungspartner, wenn es jetzt nicht M&A und der Eigentümer ist, sondern wenn es ein angestellter Verhandler ist, hat ja auch wieder seinen Vorgesetzten, wo er sein Ergebnis rechtfertigen muss. Und wenn ich ihm die Argumente gebe, warum er mit mir den Vertrag schließen soll und er sagen kann, boah, super, also mit dem Schlage, da habe ich ja so einen tollen Deal vereinbart und ich kriege sogar noch das und das und das obendrauf, dann hat die wiederum eher auch Futter, das Ganze intern zu verkaufen. Und da kommt diese Coaching-Variante wieder mit rein. Verstehe dein Gegenüber und denke in seinem Kopf, in seinem Nutzen.
Super, wunderbar. Also das sind sehr hilfreiche Tipps. Und ich glaube, in dieser ersten Runde, ich versuchte auch immer ganz wach zu sein, weil das ist auch die Runde, wo sich schon Status und Hierarchie zeigen und verhandelt werden. Ne? Und da genau hoch zuzuhören und zu gucken, wie positioniere ich mich und wie stellen die sich da und was setzen die, was versuchen die für Marken zu setzen, sind ja auch noch ganz, ganz wichtige Informationen. Und das während der Verhandlung zu verrücken, ist viel schwieriger, als wenn man am Anfang ein Zeichen setzt, ne? Was man akzeptiert, was man nicht akzeptiert, wo man einen draufsetzen kann oder wo man sich unterordnet. Genau.
Und das ist auch was, wo ganz oft, da könnten wir stundenlang drüber sprechen, aber auch so unterbewusste kleine Signale gesetzt werden, um einfach Größe oder eben, wie eben gesagt, also Status klein zu machen. Also wenn Klassiker ist, der, bei dem verhandelt wird, macht seine Stühle ganz nach oben und den der Gäste ganz tief. Das heißt, man guckt schon mal runter. Oder es gibt ja auch in einem Raum immer die Power-Position, die Tür und Fenster im Auge hat und die schwache Position, der im Rücken zur Tür sitzt. Also man sucht sich die Plätze aus. Und dann die Größe zu haben, seinen Stuhl, auch der ist aber niedrig und macht ihn sich hoch. Oder sagt, ach, ich bleibe sehr gern sitzen, aber ich stehe gerne für meinen Rücken besser und ich laufe dabei ein bisschen rum. Dann guckst du nämlich von oben runter auf die anderen. Oder du
ganz
sagst,
genau.
Ach Mensch, der Stuhl, ach wissen Sie was, wir arbeiten schon 8 Jahre miteinander zusammen, ich setze ihn mal zu Ihnen und nimmst deinen Stuhl und setzt ihn direkt neben die anderen in die Powerposition. Also das sind alles Möglichkeiten, wenn man die Tricks kennt.
Ganz kurz, worauf ich da auch noch eingehen möchte, ist, was ein beliebtes Mittel ist, ist Scham auslösen im Gegenüber. Weil der Verhaltensimpuls bei Scham, also das Scham ist ein Gefühl, das entsteht, wenn ich Angst habe, ausgeschlossen zu werden aus der Gruppe. Und das war früher tödlich. Und der Verhaltensimpuls ist Unterwerfung, um der Gruppe zu signalisieren, ich unterwerfe mich, mache, was ihr wollt. Ich halte mich an eure Normen, Werte und Regeln, damit ihr mich bei euch behaltet. Und das können Kleinigkeiten sein. Oh, sie haben einen Fleck auf dem Pulli. Ne? Oder ihr Hemd ist ja auch aus der letzten Saison. Man glaubt gar nicht, dass das zur Verhandlung dazugehört. Aber ich versetze den anderen damit in einen emotionalen Zustand, in dem es mir leichter fällt, ihn zu dominieren, ihn zu überrennen. Und das kann Scham sein, das kann Unsicherheit sein, wenn ich die Person mit dem Rücken zur Tür setze zum Beispiel. Genau, um das noch ein bisschen aufzufüttern, was es da alles für Möglichkeiten gibt, die eingesetzt werden. Bei denen ich finde, muss man sich auch immer ethisch fragen, ob man diese einsetzen sollte. Aber man sollte sie trotzdem kennen, um sie zu erkennen und sich dagegen wehren zu können.
100%. Und die Liste ist lang. Man geht dann mittags essen und lässt den Gast dann da irgendwie im unklimatisierten Raum im Sommer sitzen und. Ich bin bei dir, ethisch und moralisch würde ich sie selber nicht anwenden, aber ich finde es sinnvoll, sie zu kennen, um darauf reagieren zu können. Und wenn du halt schlagfertig genug bist und einer drückt dir einen Spruch mit dem, ach, das Hemd ist ja aus der letzten Saison, und du dann antworten kannst, entweder, ja, stimmt, und in 12 Jahren ist es wieder der neueste Hit. Oder da sehen sie mal, wie stark wir auf die Budgets achten, und das würde ich mir auch in unserer Verhandlung wünschen. Also da gibt es ja genug Möglichkeiten, das ja auch wieder zu utilisieren. Und dazu brauche ich eben den eigenen guten Zustand. Und das ist die schöne Brücke, die ich hier schlagen möchte, ja, dass wir eben, wir könnten auch noch 5 weitere Sitzungen machen zu irgendwelchen fachlichen Tipps zum Thema Verhandlung. Allerdings ist das Schöne und das, was, denke ich mal, auch mein Team auszeichnet, dass wir diese Coaching-Komponenten mit einbringen, das Verstehen, Mikroexpression lesen, Werte rausarbeiten, nicht mit, ach, setz dir mal hin, Tasse Tee, was sind deine Werte, aber aus dem Smalltalk heraus so finden, wie tickt der Mensch. Allein, wenn der vom Urlaub erzählt oder vom Sport, macht doch einen Unterschied, ob der in Robinson-Club fährt, ob der eine Kreuzfahrt macht, ob der mit dem Rucksack unterwegs ist, mit Freunden eine Fahrradtour macht oder immer in sein Ferienhaus nach Mallorca fliegt. Und so kann ich eben ja auch viel Sachen über die Person rauslesen. Und all das würde ich als Selbstreflexion und Menschenkenntnis verbuchen. Und das hilft halt im Leben, aber eben auch, wenn man die anderen Techniken kennt, wunderbar in der Verhandlung.
Absolut. Und ich würde jetzt gerne noch eine kleine Technik oder Methode zur Verfügung stellen, vielleicht auch abschließend, die schon vielen von meinen Klienten weitergeholfen hat und die man sehr schnell anwenden kann, ne? Weil oft ist es ja auch so, die Leute bringen es ein und man hat jetzt nicht mehr 5 Stunden Zeit, sondern die fühlen sich gerade unter Druck. Es ist in der nächsten Woche vorm nächsten Termin, den man hat, und man braucht jetzt wirklich auch was Schnelles und Kurzes. Und eine Sache, die ich häufig mache, ist, dass wir die verschiedenen Verhandlungspartner auf Papier aufschreiben. Jeder kriegt ein Blatt Papier. Man drapiert sie so um sich rum, wie man sich im Verhältnis zu ihnen fühlt, und schreibt sich selbst mit seinem eigenen Namen auf. Und dann tauscht man dieses Blatt aus und steht da nicht mehr mit seinem Namen, sondern mit seiner Rolle und seiner Funktion, die man einnimmt, um einfach ein bisschen mehr Distanz zu schaffen, die Sachen nicht persönlich zu nehmen und einen größeren Überblick halten zu können. Ich stehe hier nicht als Frauke, sondern ich stehe hier als Geschäftsführer, ich stehe hier als Verhandler oder was auch immer es ist. Es gibt es auch im Privaten, dass man gucken kann, welcher Teil von mir ist denn jetzt gefragt, also dass ich sozusagen schnell switchen kann in meiner Rolle und das anders erlebe.
100%. Ich finde diese Metakommunikation von Rollen sowieso sinnvoll. Du hast eben Geschäftsführerin angesprochen. Klar, wenn jetzt einer irgendwie am Montagmorgen 2 Stunden zu spät alkoholisiert zur Arbeit kommt, dann kann ich sagen, hey, als Fußballfan freue ich mich auch, dass der FC gerade aufgestiegen ist. Aber meine Rolle als vorgesetzter Geschäftsführer etc. kann ich eben nicht tolerieren, dass du Montag zu spät angesoffen zur Arbeit kommst. Und dann habe ich eben auch auf der einen Seite, ich reiche dir die Hand, weil ich bin auch Fußballfan. Auf der anderen Seite bin ich aber auch in meiner Rolle. Und das, also Rollenklarheit, vielleicht können wir das hier abschließend nochmal mitgeben, ist nicht nur in Verhandlungen und im Coaching, sondern in jeder Lebenslage extrem hilfreich.
Ganz genau. Und da sind wir dann auch nochmal, was du schon zwischen den Zeilen auch angedeutet hast, in eine Verhandlung zu gehen, ohne klar zu sein, was ich will, was meine Ziele sind, welche Zugeständnisse ich machen kann, welche nicht, wo meine Grenzen sind. Wenn ich das nicht vorher geklärt habe, wird es ganz, ganz schwer. Und das steht häufig noch vor allen anderen Dingen und Verhandlungstaktiken, dass wir das im Coaching abklären mit unseren Klienten, ist ihnen das klar? Ansonsten ist das eventuell der allererste Schritt, der manchmal ganz schnell geht und manchmal ganz tiefgreifende Klärungsprozessen bedarf. Timo, ich danke dir ganz herzlich. Spannend, was du aus dem Nähkästchen erzählt hast und hier von deinem Know-how uns mitgegeben hast, und freue mich aufs nächste Mal.
Ich danke dir, Frauke. Alles Gute.